Landgrabbing ist unser Tagesthema bei D-Radio Wissen. Wir haben unsere Korrespondenten gebeten, uns Beispiele zu schicken. Libyen ist eins davon. Libyen hat Öl, aber wenig landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Nahrungsmittel müssen importiert werden. Kein Wunder, dass das Land im Landgrabbing aktiv ist. Aus Kairo, Hans-Michael Ehl.
Libyen gehört zu den ganz Großen, wenn es um Landkauf oder Landpacht in anderen afrikanischen Ländern und weltweit geht. Wenn man bedenkt, dass das Land mindestens 75% der benötigten Lebensmittel importieren muss, erstaunt das nicht. 100.000 Hektar bestes Reisanbaugebiet hat eine libysche Stiftung im Delta des Niger in Mali gepachtet. Das entspricht einer Fläche von mindestens etwa 100.000 Fußballfeldern. Große Infrastrukturprojekte hat die libysche Regierung dem westafrikanischen Land im Gegenzug versprochen. Und davon soll auch die Landbevölkerung profitieren. 50 Millionen US-Dollar sollen allein in den Bau von Straßen und Brücken geflossen sein. Kein Wunder, dass Libyens Staatschef Gaddafi bei einem Auftritt bei den 50-Jahr-Feiern Malis im vergangenen Jahr in der Hauptstadt Bamako bejubelt wurde. Ein kleineres Projekt hat ebenfalls eine staatliche libysche Stiftung 2008 in Liberia auf den Weg gebracht, ebenfalls in Westafrika. 15.000 Hektar hat die Stiftung gepachtet für 20 Jahre. 30 Millionen US-Dollar wollte Gaddafi für den Reisanbau auf dieser Fläche ausgeben. Aber das Projekt ist gestorben, bevor es richtig in Gang gekommen ist. Ein Großteil der Gelder ist durch Korruption verloren gegangen. Die Stiftung hat über Monate keine Gehälter gezahlt. Der Staat hat die Bewilligung zurückgezogen. Über die Grenzen des afrikanischen Kontinents hinaus streckte Libyen 2009 seine Fühler aus und verhandelte mit der Ukraine. Auf ebenfalls 100.000 Hektar Ackerland sollte Weizen für Libyen produziert werden. Im Gegenzug wollte Libyen Öl liefern, um die Ukraine von russischen Lieferungen unabhängig zu machen. Eine Verdreifachung der Ackerfläche war ursprünglich sogar geplant. Mehr als 200 Verträge sollen abgeschlossen worden sein, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu intensivieren. Konkret umgesetzt wurden die Pläne bisher nicht. Aber auch mit der Türkei, mit Brasilien und Argentinien soll die libysche Regierung über Anbauflächen verhandelt haben. Gaddafi selbst hat übrigens 2009 auf dem UN-Welternährungsgipfel in Rom gefordert, der Kauf von afrikanischem Ackerland durch Länder, die Nahrungsmittel importieren müssen, solle ein Ende haben. Das sei ein neuer Feudalismus, meinte er.
Hans-Michael Ehl über Landgrabbing durch Libyen. Die Volksrepublik China ist führend auf dem Gebiet des Landgrabbings. Schon in den 50er Jahren hat das Land stark in landwirtschaftliche Projekte in Afrika investiert. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre hat dieses Engagement noch einmal erheblich zugenommen. Dass es nicht nur für das Land um Ackerflächen geht, berichtet Frank Hollmann aus Peking.
Äthiopien, der Sudan, Madagaskar, Liberia. In Afrika stehen die reichen Investoren Schlange. Ihr Ziel, Land zu kaufen, Ackerflächen, um die eigene wachsende Bevölkerung zu ernähren. Millionen Hektar hätten bereits den Besitzer gewechselt, heißt es in einer Studie der Weltbank. Oft in undurchsichtigen und geheimen Geschäften zwischen afrikanischen Despoten und den Investoren aus den aufstrebenden Schwellenländern. 1 Million Chinesen, schätzen Experten, arbeiten bereits in Afrika. Neokolonialismus sei das, kritisieren westliche Entwicklungshilfeorganisationen. Ein Vorwurf, den Chinas Premier Wen Jiabao energisch zurückweist. China stellt keine Bedingungen für seine Hilfe in Afrika. Das afrikanische Volk muss selbst über sein Schicksal entscheiden. Politische Forderungen sind China fremd, Peking geht es einzig ums Geschäft. Afrika garantiert wertvolle Rohstoffe, im Gegenzug liefert China schon mal Waffen, baute aber auch Straßen, Schulen, Fabriken. Er begrüße das, sagte Ghanas Vizepräsident John Mahama bei einem Forum in Shanghai.
Overall, it has been positive for Africa.
Alles in allem ist das positiv, nicht nur wegen der Investitionen, sondern weil China Afrika eine Alternative bietet. Bevor China sich engagierte, bestimmte der Westen den Preis für unsere Produkte. Da entschied die EU über Nacht, in Schokolade einen höheren Anteil an Ersatzstoffen anstelle natürlichen Kakaos zuzulassen. Prompt fällt der Preis für Kakao und unsere Kleinbauern können das Schulgeld für ihre Kinder nicht mehr bezahlen. Erst seitdem China sich engagiert, gibt es eine Balance in der Nachfrage für unsere Produkte. Doch nicht überall in Afrika werden die neuen Herren freudig begrüßt. In Madagaskar stürzte die Regierung, nachdem die Bevölkerung von einem gigantischen Pachtvertrag mit dem Konzern Devo aus Südkorea erfuhr. In Kenia protestierten Bauern, nachdem Katar 40.000 Hektar Ackerfläche pachtete. Saudi-Arabien, Libyen, Ägypten, die Vereinigten Emirate, Indien. Die Liste ist lang. China befindet sich in illustrer Gesellschaft. Auch der Westen mischt kräftig mit. Biospritkonzerne aus den USA und Europa suchen in Afrika Flächen für energiereiche Pflanzen. Aber nicht immer geht es um Ackerbau. Am Mekong in Laos bauen chinesische Investoren eine gewaltige Casino-Stadt für Millionäre aus dem benachbarten Thailand, erfuhr der ARD-Weltspiegel im Interview mit Chefinvestor Chao Wei.
Laos ist arm und rückständig. Die brauchen unsere Investitionen, die brauchen unsere Hilfe. Und als Chinese sehe ich das so, dass ich nicht nur hier bin, um Geld zu machen, sondern auch, um etwas Gutes zu tun, um den Menschen hier zu helfen.
Für 99 Jahre dürfen die Chinesen das Land im laotischen Dschungel nutzen. So gesehen hat China durchaus recht, wenn es bestreitet, Land im Ausland zu kaufen. Offiziell sind es Pachtverträge. Der Westen habe auch kein Recht, sich über das chinesische Engagement in Afrika zu beschweren, sagt Professor Adrwene Chima aus Ghana.
A lot of European and, you know, Western model of development does not suit Africa.
Ein Großteil des westlichen Entwicklungsmodells passt nicht für Afrika. Die Europäer sind seit Hunderten von Jahren hier, also funktionieren ihre Modelle offenbar nicht. Die Chinesen kamen erst vor wenigen Jahren, doch seitdem entwickelt sich Afrika. Natürlich hört man vom Westen immer wieder, was China alles schlecht macht. Aus meiner Sicht sollte der Westen lernen, was China erfolgreich tut und dann sein eigenes Entwicklungsmodell ändern.
Mit Libyen und China haben wir jetzt zwei Akteure kennengelernt, die vor allem in Afrika Land im großen Stil pachten. Unsere Korrespondentin Antje Diekans in Nairobi blickt für uns auf die andere Seite. Sie hat in Äthiopien erfahren, was das Landgrabbing dort für Kleinbauern und Bevölkerung bedeutet. Denn die sind oft nicht in die Entscheidung mit einbezogen, Land zu verpachten, auch wenn sie seit Jahren eben genau dieses Land bewirtschaften.
Aus einer kleinen Hütte im Westen Äthiopiens kommt ein gebückter Mann. 58 Jahre ist Gedi Migale alt. Er hat sein Leben lang geschuftet, um Frau und 8 Kinder zu ernähren. Jetzt, wo er es auf seine alten Tage etwas langsamer angehen lassen wollte, steht er vor dem Aus.
Mir ist nichts geblieben. Mein ganzes Land wurde mir von der Regierung genommen und diesem großen Farmer gegeben. In guten Zeiten hatte ich 5 Hektar Land. Jetzt ist alles weg. Ich kann nichts an meine Kinder weitergeben. Ich bin ein Niemand.
Gedi Migale lebt in der Region Äthiopiens, die zum großen Teil in der Hand von Investoren aus Saudi-Arabien ist. Seit einiger Zeit schon hat hier ein regelrechter Ausverkauf der Ackerflächen eingesetzt. Während anderswo im Land die Menschen Hunger leiden, bauen ausländische Firmen auf den fruchtbaren Böden an. Es wächst fast alles: Getreide, Reis, vielfältige Obst- und Gemüsesorten. Präsident Melese Zenawi sieht keinen Widerspruch darin, zum einen für die notleidende Bevölkerung beim Welternährungsprogramm um Unterstützung zu bitten, zum anderen ausländische Investoren ins Land zu holen, die tonnenweise Lebensmittel abtransportieren.
Does it look bad for Ethiopia to allow unused?
Wirft es ein schlechtes Licht auf Äthiopien, wenn wir Land, das für die kleinen Farmer nicht nutzbar ist, für die Produktion von Lebensmitteln bereitstellen? Ich finde, gerade wenn Menschen hungern, ist dieser Schritt sinnvoll. Wir haben zu wenig zu essen in Äthiopien. Was wäre da besser, als mehr Nahrungsmittel zu produzieren?
What better thing to do than to produce more food?
Melese Zenawi steht mit dieser Argumentation nicht allein da. Auch andere afrikanische Länder buhlen um die Investoren aus dem Ausland. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den vergangenen Jahren auf dem Kontinent rund 20 Millionen Hektar Land verkauft oder verpachtet. Und das ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Es könnten auch schon 50 Millionen Hektar sein, halb so viel wie die gesamte Ackerfläche der Europäischen Union. Viele sprechen von einer neuen Form des Kolonialismus. Afrika wird erneut aufgeteilt. Diesmal geht es nur anders als im 19. Jahrhundert nicht um Bodenschätze, sondern um den Boden an sich. Die Afrikanische Union sieht die Entwicklung mit Skepsis. Die Kommissarin für Landwirtschaft hält es für wichtig, dass erstmal die eigene Bevölkerung versorgt wird, gerade in Zeiten wie jetzt, wenn eine Hungersnot herrscht.
Wenn wir einen Überschuss haben, gut, der kann ausgeführt werden. Aber wir können nicht ans Ausland liefern, wenn die Länder hier selbst nicht genug Nahrung haben.
Die satten Ernten aus den grünen Regionen Äthiopiens werden verschifft, während die Menschen in den Dürregebieten nichts zu essen haben. Das Geld, das die Pachtverträge einbringen, kommt den Hungernden nicht zugute. Die einen machen Profit, die anderen kämpfen ums Überleben. Auch Farmer Gedi Migale fühlt sich als Verlierer. Ihm wurde eine Entschädigung versprochen, weil er sein Land abgeben musste. Doch bis jetzt, sagt Gedi, ist nichts bei ihm angekommen.
Die Zeit verging, aber bisher hat sich niemand daran interessiert gezeigt, mit uns zu sprechen. Das Einzige, was ich jetzt noch von der Regierung erbitte, ist, dass sie mir zumindest wieder einen kleinen eigenen Acker zuteilt. Er muss nicht groß sein. Ich will nur genug, um zu überleben.
Antje Dekhans hat sich für uns die Folgen des Landgrabbings in Äthiopien angeschaut.